Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS.
Eine Entschuldigung reicht nicht. Ehemals administrativ Versorgte wollen, dass dieses Kapitel Schweizer Geschichte aufgearbeitet wird. Bürgerliche Befürworter der persönlichen Waffe im Zeughaus. Die CVP des Kantons Zürich hat zur Waffenschutzinitiative die Ja-Parole beschlossen. Und verdreifachte Studiengebühren in Großbritannien. Nach dem Parlamentsbeschluss erlebte London schwere Krawalle, sogar Mitglieder der königlichen Familie waren am Rand betroffen. Mit London beginnen auch die Nachrichten heute früh. Kurt Grünenfelder.
In London haben Studenten mit Demonstrationen und Gewalt darauf reagiert, dass die Studiengebühren in Großbritannien fast verdreifacht werden sollen. Diese Erhöhung hatte das britische Parlament beschlossen. Demonstranten warfen Steine gegen Polizisten, schlugen Fensterscheiben ein und attackierten eine Limousine, in der Thronfolger Prinz Charles und seine Frau Camilla saßen. Die CVP des Kantons Zürich unterstützt die Initiative für den Schutz vor Waffengewalt. Die Zürcher Delegierten fassten die Ja-Parole an einer außerordentlichen Versammlung mit 41 gegen 23 Stimmen. Sie stimmten damit gegen die CVP-Bundeshausfraktion. Die Initiative verlangt unter anderem, dass Armeewaffen im Zeughaus deponiert werden. Die eidgenössische Abstimmung ist am 13. Februar. Kurz vor der Vergabe des Friedensnobelpreises hat die chinesische Regierung ausländische Fernsehkanäle und Internetseiten gesperrt. Unter anderem der US-Sender CNN und die britische BBC könnten in China nicht empfangen werden, berichten die Medienunternehmen. In Peking ist unterdessen ein enger Freund des inhaftierten Friedensnobelpreisträgers Liu Xiaobo festgenommen worden. Das meldete die Menschenrechtsorganisation Chinese Human Rights Defenders. Nach der umstrittenen Präsidentenwahl in Haiti will die Wahlkommission das Abstimmungsresultat überprüfen. Sie reagiert damit auf heftige Proteste gegen das Wahlergebnis, bei denen mindestens 3 Personen getötet wurden. Neu gezählt werden die Stimmen für die 3 führenden Kandidaten, also auch für den populären Musiker Martelly, der an der Stichwahl nicht mehr hätte teilnehmen können. Über 1 Million EU-Bürger fordern ein Verbot von gentechnisch veränderten Pflanzen. Sie haben eine Petition von Umweltorganisationen unterschrieben. Es ist das erste Mal, dass eine solche Petition bei der EU-Kommission eingereicht wurde. Auslöser war ein Entscheid der EU-Kommission im Frühjahr. Sie hatte den Anbau einer gentechnisch veränderten Kartoffelsorte erlaubt. Der frühere kroatische Regierungschef Ivo Sanader wird über Interpol mit internationalem Haftbefehl gesucht. Das kroatische Parlament hatte Sanader gestern seine parlamentarische Immunität entzogen. Damit ist er nicht mehr vor Strafverfolgung geschützt. Sanader wird Korruption vorgeworfen. Er hat Kroatien verlassen. Im Kampf gegen Dopingvergehen hat die spanische Polizei im ganzen Land Razzien durchgeführt. Nach Angaben des Innenministeriums sind 14 Verdächtige festgenommen worden. Darunter seien Stiepel-Weltmeisterin Marta Dominguez, die erfolgreichste Leichtathletin Spaniens, und der mutmaßliche Dopingarzt Eufemio Fuentes. Die Börsendaten von Thomson Reuters. In New York schloss der Dow Jones Index bei 11.370 Punkten, das ist ein Minus von 0,1%. In Tokio steht der Nikkei Index bei 10.235 Punkten, minus 0,5%. Der Dollar wird zu 98 Rappen 29 gehandelt, der Euro zu einem Franken 30 26 beziehungsweise zu einem Dollar 32 54. Das Wetter. Heute schneit es in der Deutschschweiz gebietsweise, im Westen gibt es zeitweise Schnee und im Süden scheint meist die Sonne. Die Temperatur bis 1 Grad im Norden und 11 Grad im Süden.
Informiert in den Freitag mit Ihren Frühinformationen auf Schweizer Radio DRS. Ehemals administrativ Versorgte und auch mehrere Parlamentsmitglieder wollen, dass ein dunkles Kapitel der jüngsten Schweizer Geschichte aufgearbeitet wird. Denn bis 1981 wurden Hunderte von jungen Menschen, meist Frauen, eingesperrt, weil sie gesellschaftlich aus der Reihe getanzt waren. Vor 2 Monaten hat sich die damalige Justizministerin Evelyn Wittmer-Schlumpf für dieses Unrecht entschuldigt. Betroffenen wie Politikern reicht das aber nicht. Freddy Gasser.
Administrativ versorgt, was etwas bürokratisch, aber ordentlich tönt, meint einen ungeheuerlichen Vorgang, das Einsperren von Menschen ohne Prozess, bloß weil sie aufmüpfig waren oder als Teenager schwanger wurden. Nun wollen die beiden SP-Nationalräte Jacqueline Fehr und Paul Rechsteiner dafür sorgen, dass dieses schwarze Kapitel der Schweizer Geschichte ausgeleuchtet wird.
Die Betroffenen haben einen Anspruch darauf, dass man das ihnen gegenüber in Ordnung bringt. Es ist aber auch für den Staat Schweiz wichtig, für die heutige Generation, dass man sich dazu halt äußert und diese Geschichte aufarbeitet, damit das auch klar ist für die Zukunft, dass so etwas nicht mehr passieren darf.
Sagt Paul Rechsteiner. Er feilt derzeit an einer parlamentarischen Initiative. Ihr Ziel, die Aufarbeitung der Geschichte und Akteneinsicht für die Betroffenen. Um Geld geht es nicht. Die Frage nach einer Entschädigung stellt sich für Rechsteiner nur für die extremsten Fälle. Etwa, wenn die Angehörigen auch noch für die Einsperrung ihrer Kinder bezahlen mussten. Nächsten März soll der Vorstoß eingereicht werden. Bis dahin werden Verbündete gesucht. Jacqueline Fehr denkt noch einen Schritt weiter. Sie will eine Parlamentariergruppe bilden, die sich langfristig engagiert.
Das wäre eine Gruppe, die über die Parteigrenzen hinweg arbeitet, die mittelfristig auch andere Themen wie die Geschichte der Verdingkinder oder der Zwangssterilisierten aufnimmt. All das, was unter fürsorgerischen Zwangsmaßnahmen in der Vergangenheit in der Schweiz geschehen ist.
Erst mit Evelyn Wittmer-Schlumpf hat sich eine Bundesrätin im September öffentlich für das begangene Unrecht entschuldigt. Für viele Betroffene war das ein wichtiger Schritt. Doch erledigt ist das Thema damit nicht, erklärt Gina Rubeli, Sekretärin der Selbsthilfeorganisation Administrativ Versorgte.
Man fragt sich ja immer, warum wurde ich eingesperrt, was habe ich verbrochen? Und das war eigentlich das größte Trauma, das wir erlebt haben.
Die Opfer wollen endlich verstehen, was mit ihnen passiert ist.
Am 13. Februar stimmen wir über die Initiative für den Schutz vor Waffengewalt ab. Das Anliegen der Initiative, dass die persönlichen Armeewaffen künftig im Zeughaus lagern statt zu Hause im Schrank, findet aber nicht nur im linken Lager Anhänger. Die CVP des Kantons Zürich hat am Abend mit 41-23 Stimmen die Ja-Parole zur Waffenschutzinitiative gefasst. Auch andernorts diskutieren CVP-Mitglieder die Initiative kontrovers. Elmar Plotzer.
Es war ein trauriges Ereignis im Kanton Zürich, das der Waffenschutzinitiative schon beim Unterschriftensammeln viele Sympathien eintrug. An einer Bushaltestelle in Zürich-Hönk erschoss nämlich ein Armeeangehöriger vor 3 Jahren mit seinem Sturmgewehr eine junge Frau. Für jedes einzelne solche Delikt und für jeden Selbstmord, den man damit verhindern könne, lohne es sich, die Initiative zu unterstützen, sagt jetzt die Zürcher CVP-Nationalrätin Kathi Ricklin. Auch die Tradition sei heute kein Argument mehr, um die Armeewaffe im Schrank zu rechtfertigen.
Die meisten Leute haben auch gar keinen Platz mehr bei sich zu Hause und eben auch die Verantwortung dafür. Ich glaube, das ist vorbei. Ich habe Verständnis für alle, die eben dafür sind, dass man jetzt diesen alten Zopf abschneiden soll.
Diesen alten Zopf abschneiden, das fällt im städtisch geprägten Kanton Zürich vielen CVP-Leuten nicht schwer. Anders sieht es in konservativen und ländlichen Kantonen aus, zum Beispiel in der Zentralschweiz. Dort haben die Schützenvereine einen großen Einfluss. Und auch für den Schweizer CVP-Ständerat Bruno Frick ist klar, die Waffenschutzinitiative müsse abgelehnt werden.
Die Heimabgabe der Waffe ist auch ein Vertrauensbeweis der freiheitlichen Schweiz an ihre Bürger. Wir trauen dem Bürger zu, dass er eine Waffe verantwortungsvoll zu Hause haben darf.
Und um Missbräuche der Armeewaffen möglich zu verhindern, habe man schon Maßnahmen ergriffen, sagt Bruno Frick. So erhielten ja die Schweizer Armeeangehörigen zum Beispiel keine Taschenmunition mehr. Ob solche Maßnahmen aber ausreichend sind, da sind sich auch in der CVP nicht alle sicher. Selbst im bürgerlichen Kanton St. Gallen. Er erwarte an der nächsten Delegiertenversammlung heiße Diskussionen über die Waffenschutzinitiative, sagt Jörg Frey, der Präsident der St. Galler CVP. Eine Prognose, wie die Parolenfassung ausgehen werde, wage er nicht.
Wenn ich mit den Leuten aus meiner Partei rede, dann merke ich etwas heraus, dass die Frauen die Initiative eher befürworten und währenddem die Männer sie eher ablehnen.
Die Initiative hat in den Reihen der CVP auch einige sehr prominente Fürsprecherinnen, wie zum Beispiel Altnationalrätin Rosmarie Zapfel, die Präsidentin der Frauendachorganisation Alliance F. Gespannt warten jetzt alle auf den nächsten Mittwoch. Dann werden die CVP-Frauen Schweiz ihre Abstimmungsparole fassen.
Heute Morgen 6.10 Uhr. In den Straßen Londons demonstrierten am Abend bereits tausende Studierender und Schüler, als das britische Parlament dem Antrag der konservativ-liberalen Regierung folgte und die Studiengebühren drastisch erhöhte. Dieser Entscheid löste dann die schwersten Krawalle in London seit Jahren aus. Martin Alliot.
In ihrer Wut über die Verdreifachung der englischen Studiengebühren haben demonstrierende Studenten gestern Abend das Panzerglas der Fensterscheiben des Finanzministeriums und des obersten Gerichts im Stadtzentrum von London zertrümmert. Das Auto des Kronprinzen und seiner Gattin wurde tätlich attackiert, eine Scheibe des königlichen Rolls-Royce eingeschlagen. Die Schaufenster von Oxford und Regent Street bildeten weitere Zielscheiben. Hundertschaften der Polizei drängten während des späten Abends jene Demonstrantengruppen, die vorher von der Polizei eingekesselt worden waren, über die Themsebrücke südwärts. Die Gewalttätigkeit der Reaktion auf den Rückzug des britischen Staates aus der Hochschulfinanzierung überrascht. Mindestens 3 Dutzend verletzte Demonstranten, 10 verletzte Polizisten und zahlreiche Verhaftungen. Ein hoher Preis für die bisher größte Kraftprobe der liberal-konservativen Koalitionsregierung.
Nun noch Oslo, wo heute der diesjährige Friedensnobelpreis vergeben wird. Allerdings ohne den Preisträger. Für den chinesischen Menschenrechtler Liu Xiaobo wird auch niemand sonst den Preis entgegennehmen können. Die chinesischen Behörden haben allen seinen Angehörigen nämlich die Ausreise verweigert. Liu selbst sitzt im Gefängnis. Die Frage daher an unseren Nordeuropa-Korrespondenten Bruno Kaufmann, zurzeit in Oslo. Wie läuft denn nun die Feier ab heute ohne Preisträger?
Ja, diese Feier zum Todestag des Preisstifters Alfred Nobel findet im genau gleichen Rahmen statt wie immer, nämlich im großen Saal des Osloer Ratshauses unter Anwesenheit des norwegischen Königs sowie hohen Gästen aus dem In- und Ausland. Nur statt der förmlichen Verleihung des Friedensnobelpreises findet eine Preiszeremonie statt und anlässlich dieser Zeremonie wird der Stuhl des Preisträgers leer auf der Bühne stehen.
Und was erhofft sich das norwegische Nobelkomitee mit dieser Symbolik zu erreichen?
Man will eine Botschaft aussenden in die Welt, dass nämlich der bevölkerungsreichste Staat der Welt, das aufstrebende China, ein großes Problem hat mit dem universalen Recht der Meinungsfreiheit, weil nicht nur der inhaftierte Preisträger nicht nach Oslo kommen konnte, sondern eben auch alle seine Freunde und die Familienmitglieder daran gehindert wurden.
Nebst China glänzen auch Vertreter von 18 weiteren Staaten heute mit Abwesenheit in Oslo. Wie sind die Reaktionen darauf in Norwegen?
Sehr gelassen. Man betont in Oslo, dass das norwegische Nobelkomitee eine Nichtregierungsorganisation ist und man sich deshalb nicht allzu große Sorgen macht, ob der eine oder andere Staat seinen Vertreter schickt. Man betont einmal mehr auch, dass dieser Preis eben ein nichtstaatlicher Preis ist und obwohl das Komitee eben vom norwegischen Parlament gewählt worden ist.
Wie schätzen Sie das ein, Bruno Kaufmann? Wie werden sich die Beziehungen Norwegens zu China in nächster Zeit gestalten?
Das ist unsicher. Es hängt natürlich sehr stark von China ab. Man hat jetzt vom norwegischen Nobelkomitee noch einmal Öl auf das Feuer geworfen. Man hat gesagt, ein Staat wie China, der eben globale Ambitionen hat, muss sich auch Kritik und Einmischung erlauben. Und das hat man sich ja verbeten von chinesischer Seite.
Außerhalb des Veranstaltungsgebäudes in Oslo, ist die norwegische Bevölkerung jeweils in diese Feier einbezogen? Und wenn ja, unterscheidet sich das in diesem Jahr?
Es finden immer sehr viele Rahmenveranstaltungen statt, zum Beispiel ein großer Fackelzug durch die Innenstadt von Oslo zu Ehren des Preisträgers. Nur ist es natürlich in diesem Jahr so, dass eben der Protagonist eben nicht anwesend sein kann und das natürlich auch diese Symbolik unterstreichen wird.
Soweit Bruno Kaufmann aus Oslo und soweit heute Morgen. Verantwortlich heute früh ist Erich Wies, am Mikrofon Daniel Knoll.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.